Ich bin jetzt hier im Gespräch mit Pater Professor Dr. Michael Schneider, Jesuitenpater, Professor für Dogmatik und vieles mehr, Spiritual im Priesterseminar in Eichstätt. Er ist hier auch bei dem Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Er hat zwei wichtige Beiträge, einmal intern über das Thema gesprochen, Soteriologie und geistliches Leben, also die Lehre von der Erlösung und geistliches Leben. Und das wird er auch im Symposium in einem Kurzstatement bringen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Herr Pater Schneider, was ist denn so der Kern von Ihrem Vortrag, von Ihrem Statement, was Ihnen am Herzen liegt?
Ja, der Inhalt unserer Tagung war mir vorgegeben, Soteriologie und geistliches Leben. Vorher hatten wir also auch das Christentum im Vergleich zu den anderen Religionen auch betrachtet. Was ist das Charakteristikum oder ist das Christentum eine Religion unter anderen? Und ich hatte speziell den Teil über die Vollzüge des Glaubens oder näher gesagt das geistliche Leben. Und ich habe zunächst einfach kurz beschrieben, wie die heutige Situation sich in Deutschland wenigstens darstellt, was alles als geistliches Leben definiert wird, dass das auch momentan ein sehr offener Begriff wird. Denken Sie nur an die ganzen Yoga-Zen-Bewegungen oder was von der Esoterik reinkommt und so weiter. Ich habe dann versucht, wie könnte eine Definition aussehen. Ich habe gesagt, nehmen wir mal zunächst, wie es vielleicht heute in der Gesellschaft oder auch in der Kirche eher nahe liegt, nämlich vieles, was man vom Glauben erwartet, so würde ich auch die Genderfrage oder die Frauenfrage oder anderes mehr nehmen, geht in die Richtung, dass man sagt, der Glaube müsste mir auch helfen, mein Leben zu bewältigen. Und so ist eine gängige Definition geworden, geistliches Leben ist der gläubige Umgang mit der Wirklichkeit. Und daraufhin habe ich dann mal gefragt, wenn dem so ist, was hieße das? Und ich habe besonders zunächst die Situation des Menschen in Deutschland beschrieben. Vor allen Dingen habe ich es genannt, die Deinstitutionalisierung von Biografie. Also, dass Menschen die Lebensläufe zerbrechen. Also, es ist im Grunde nichts mehr auf einem Lebensweg normal. Es sind neue Berufe oder neue Anfänge auch. Und manche kommen gar nicht mehr auch in den Lebensprozess hinein und so weiter. Und das Nächste, was ich kurz angesprochen habe, also wenn man zum Beispiel bei einer Beerdigung ist, kann man manchmal schon vorher sicher sein, dass man als Priester, als Einziger das Vaterunser spricht. Also dass immer mehr auch die gläubige Praxis sich verabschiedet vom geistlichen Leben. Also wer betet noch dreimal am Tag die täglichen Gebete oder die Fastenzeiten und anderes mehr. Also aus all dem ergab sich dann nach diesem eher Definitions- und Übersichtsteil die Frage, was könnte geistliches Leben sein? Und ich habe dann eine Antwort versucht, zunächst, wie es auch dann mir vorgegeben ist, eine soteriologische Begründung. Dies habe ich aber dann erweitert und habe gesagt, soteriologisch heißt für uns heute sakramentale Begründung geistlichen Lebens. Und so habe ich dann versucht, diese beiden inhaltlichen Punkte zusammenzubringen, wie also eine soteriologische und eine sakramentale Begründung christlicher Existenz aussieht. Vielleicht kurz eine Information, soteriologisch heißt, also wie kann ich aus dem Geschenk der Erlösung, die Christus uns erwirkt hat, leben. Ich bin dann ausgegangen, was ist eigentlich die älteste Beschreibung geistlichen Lebens, wenn man mal von der Heiligen Schrift absieht. Und da gibt es einen Text aus dem 5. Jahrhundert, eine Belehrung über einen Täufling, wo dann gesagt wird, bemühe dich und eile, dass du nicht das verlierst in Spiritualitate, was du mit der Taufe empfangen hast. Also bemühe dich im geistlichen Leben, damit du das Geschenk der Taufe nicht verlierst. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich eine authentische Definition von geistlichem Leben. Und habe dann auch dargelegt, das ist ergänzungsbedürftig, denn vom Vollzug her ist die Taufe das erste Sakrament, aber von der Intention her zielen alle Sakramente auf die Eucharistie. So müsste also eine sakramentale Begründung christlicher Existenz beide Sakramente umschließen, also die Taufe und die Eucharistie. Das hätte natürlich wieder ein großes Feld aufgemacht, wie das im Einzelnen aussehen müsste. Das konnte ich aber auf der Tagung so nicht bewältigen, weil da wäre viel mehr Zeit nötig gewesen. Ich habe es eher einfacher gemacht und habe dann gefragt, was heißt denn Leben aus der Taufe und der Eucharistie? Und habe dort einen Begriff von Romano Guardini aufgegriffen, der einmal sagte, die Sakramente sind theopragmatisch, nämlich Tun Gottes von uns selber.
Leben aus den Sakramenten, Taufe, Eucharistie, dann ist die Beichte ja auch ganz zentral.
Ja, die Beichte gehört dazu, natürlich, aber die Beichte gehört ja mit zur Taufe, so wie die klassische Definition ist, die Penitentia Secunda, also eine zweite Buße. Also die Beichte hat ja letztlich den Sinn, das Taufgeschenk immer wieder auch zu reinigen und zur ursprünglichen Kraft zu bringen. Und deshalb dürfte man eigentlich die Taufe mit der Beichte zusammennehmen.
Sind dann die Heiligen ein besonderes Beispiel, die das vollkommen gelebt haben aus der Taufe, aus der Eucharistie?
Ja, mit dieser Frage kann ich kurz auch anschließen an dem, wo ich aufgehört habe. Also theopragmatisch heißt, Erlösung geschieht von Gott her. Und alles, was Gott tut, ist uns geschenkt als das große Geschenk der Erlösung. Deswegen kann man Erlösung nicht nur auf den Kreuzestod hin eng führen, sondern überhaupt, dass Gott an uns handelt. Das ist das große Geschenk unseres Glaubens und nicht nur damals bei Christus, sondern auch heute. Und daraufhin bin ich dann weitergegangen, habe dann überlegt, was hieße das eigentlich, dass Gott das Entscheidende in unserem Leben tut. Zunächst müssen wir wieder auch zurückgehen auf Christus selbst, denn Christus sagt uns ja, in ihm ist Gottes Sohn und in Christus handelt Gott an uns. Er hat unter uns gelebt, er hat auch uns das Geschenk der Erlösung durch seinen Kreuzestod geschenkt, aber eben auch durch die Auferstehung. Und damit kommen wir in eine ganz neue Dimension, die man meist übersieht im geistlichen Leben. Unter geistlichem Leben verstehen wir eher, dass wir dem irdischen Jesus nachfolgen, so wie er damals gelebt hat. Wir betrachten sein Leben, was er gesagt, gewirkt und sonst wie hat. Aber wenn Sie Johannes 21 anschauen, fragt Christus den Petrus, liebst du mich? Und als Petrus das dreimal versichert, dann sagt er, dann folge mir nach. Das heißt aber, folge mir dem Auferstandenen nach. Also geistliches Leben ist nicht nur eine Betrachtung des irdischen Lebens Jesu, sondern zugleich auch die Eröffnung, ein Leben der Auferstehung zu führen. Und das war dann so der Punkt, was ich sage, was heißt das eigentlich, Leben aus der Auferstehung und aus dem Geschenk der Auferstehung. Es ist also nicht nur ein Rückblick auf das Leben Jesu. Und wie Sie wissen, das Geschenk der Auferstehung wird uns besonders real gegenwärtig in den Sakramenten. Also hätten wir mit diesem Punkt einen sehr schönen Hinweis, was geistliches Leben ist. Wir können sagen, es ist ein Leben aus dem Geschenk der Auferstehung. Wir wollen Christus, dem auferstandenen Herrn, nachfolgen. Jetzt die Frage, was könnte das heißen? Und ich habe dann es beantwortet mit dem Paulustext in Galater 2,20, wo er sagt, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Leben aus dem Geschenk der Auferstehung heißt also, aus Christus leben. Und zwar so, dass er in mir Wohnung nimmt. Aber, so habe ich dann mit Johannes 14 argumentiert, Christus sagt ja, es ist gut, dass ich fortgehe, denn nach mir kommt einer, er wird euch in alles lehren. Und, jetzt erfolgt das Wichtige, und wir werden dann in ihm Wohnung nehmen. Und das beschreibt genau Paulus, nämlich wenn er sagt, Christus ist es, der in mir lebt. Wie sieht das aus? Ich habe dann gesagt, allemal, Christus hat uns erlöst, Aber das große Geschenk unseres Lebens ist die Gabe des Heiligen Geistes. So ist Pfingsten das größte Fest der Christen. Wir haben es schon mal in Radiosendungen betrachtet. Es ist der 50. Tag Ostern in Fülle. Oder ich habe es dann auch ein wenig theologisch markanter gesagt, Christus wurde Mensch, damit wir den Heiligen Geist empfangen. Geistliches Leben ist also Leben im Heiligen Geist, unter dem Wirken des Heiligen Geistes. Was heißt das? Wiederum bin ich auf Quadini hingegangen und habe gesagt, Christus, der unter uns gelebt hat und auferstanden ist, er hat eine ewige Bedeutung. Er bleibt der Menschgewordene und auch im Himmel werden wir ihn an seinen Wundmalen erkennen. Also Christus, der Menschensohn, ist einer, der in uns lebt als der Menschgewordene. Was könnte das, so kann ich zum Schluss sagen, was könnte das nun für die Praxis heißen, wenn wir sagen, geistliches Leben in einer soteriologischen und sakramentalen Begründung? Vielleicht 4 Punkte, wo ich kurz das andeuten kann, wie das auch in der Praxis aussieht. Ich habe es schon mal auch eben in einem kleinen Hinweis gegeben. Also es bedarf zunächst wirklich der Sakramentenkatechese. Also bei allem Respekt gegenüber dem synodalen Weg, das sind institutionelle Fragen gleich. Aber letztlich müssen wir wieder neu uns auf die Grundsubstanz unseres Glaubens besinnen, wie sie auch aktuell wird in den Sakramenten. Deswegen die erste überhaupt Überlegung auch, was zu tun wäre, eine sakramentale Begründung christlicher Existenz. Übrigens habe ich hier darauf hingewiesen, 1965 hielt Josef Ratzinger einen Vortrag auf den Salzburger Hochschulwochen und hat das 1965 schon gefordert, wir müssen neu das geistliche Leben sakramental begründen. Geistliches Leben ist eine sakramentale Begründung christlicher Existenz. Das Zweite, was ich also hier besonders hervorgehoben habe, was wir sagen können, wir müssten auch nochmal in Deutschland nachdenken, dass es im Letzten in unserem Glauben um die Gottheit Jesu geht. Natürlich ist er Mensch geworden. Aber ich meine, in der deutschen Kirche fehlt es an einem Punkt. Wir haben nicht nur institutionelle Probleme, sondern auch christologische Probleme, dass Christus als der Sohn Gottes unter uns ist. Und wenn wir so die Messe sehen, würde ich sagen, dient sie meist einer frommen Betrachtung, aber nur wenig diesem einen, dass Christus an uns handelt. Ein drittes ist, wir müssen wieder eine Berufungskatechese haben. Denn sakramental und soteriologische Begründung christlicher Existenz heißt, dass jeder, auch die Verheirateten, in gleicher Weise ihrer Berufung treu nachleben. Zum Beispiel müssen wir darüber nachdenken, wie kann das neu auch in einer Ehe, vielleicht auch als Ehekatechumenat, verwirklicht werden. Und fünftens, da darf ich jetzt nun auch an Sie selber anschließen, wie Sie eben fragten, das sind die Heiligen. Sie kennen es aus dem Johannesevangelium. Zum Schluss sagt Johannes, also, dass noch viele Bücher zu schreiben wären. Aber die wurden nie geschrieben. Denn das fünfte Evangelium, das ist das Leben der Heiligen. Und geistliches Leben gelingt, wenn wir von uns selber sagen, mein Leben ist ein fünftes Evangelium. Nochmal ein aktueller Bezug. Nämlich, wir leben natürlich in einer Zeit der Glaubenskrise, aber wenn Sie es noch einmal ansehen, es gab nie im Christentum so viele Märtyrer wie heutzutage. Und so könnten wir sagen, diese Märtyrer geben uns in unserer krisenbewältigten Zeit doch ein wichtiger Hinweis, das Lebenszeugnis soll uns allen zu einem fünften Evangelium werden. Und da können die Heiligen uns ein Vorbild sein.
Papst Johannes Paul II. Hat, glaube ich, auch einmal bei einem Weltjugendtag gesagt, ihr seid die Zeugen für eure Mitstudenten, Mitschüler, wie auch immer, und ihr sollt die Apostelgeschichte weiterschreiben. Wäre das so in diesem Sinne?
Ja, allemal. Ne? Und auch die vielen Heilsprechungen von Johannes Paul II. Müssen in diesem Sinn verstanden werden. Also ich habe da gestern besonders auf die Mutter Teresa hingewiesen, dass ja sich doch sowohl im Leben von Johannes Paul II. Wie auch bei Mutter Teresa ein ganz neuer Stil geistlichen Lebens ausdrückt. Das wird zwar eine eigene Radiosendung wird, das kann ich, glaube ich, gar nicht so verdeutlichen. Ich kann es vielleicht Ihnen anzeigen an einem kleinen Beispiel, das Ihnen vielleicht schon mehr dann gleich sagt. Es ist die kleine Therese. Also ich würde wirklich sagen, die kleine Therese ist momentan die modernste Heilige, die wir überhaupt haben, mit ihrer Definition des kleinen Weges. Da ließe sich noch viel machen, was von absoluter Aktualität ist.
Können Sie das kurz erwähnen, auf was Sie da anspielen?
Ja, ich habe es gestern an zwei Beispielen gesagt. Das eine ist, die kleine Therese, so sagt sie auch selber, sitzt am Tisch der Gläubigen und Ungläubigen. Ja, und sie ist im Karmel, weiß sich aber in Pflicht genommen, auch stellvertretend für die, die nicht glauben können, einzutreten. Und das war auch heute in der Predigt von Erzbischof Genswein sehr schön angesprochen, dass man sagt, wir können unseren Samen auch in den Familien, wie Erzbischof Genswein sagte, nur aussehen. Wie die Saat dann aufgeht, das ist letztlich Gottes Sache. Aber wir sind in Pflicht genommen. Und dazu müssen wir uns auch dann immer wieder aufraffen und nicht müde werden und auch nicht verzagen. Und ein zweites Beispiel an der kleinen Therese, die wirklich ja zunächst diesen Rosenkranz hatte, wo sie ihre ganzen Vollkommenheiten und geistlichen Übungen mit aufgezählt hat, bis sie ihn dann schließlich beiseite legt und versucht, selber in der Authentizität des einfachen Alltags Christus zu begegnen. Die Not geistlichen Lebens ist ja meist, dass wir eine große Erfahrung erwarten oder dass wir dann sagen, ach, mein Beten bringt nichts oder ist so dürr und dürftig und anderes mehr. Aber die kleine Therese sagt, die Treue im Kleinen, das ist das Entscheidende. Und wenn ich treu während des Tages meinen Dienst tue, dann dürfen wir dies als geistlichen Leben bezeichnen und dann wird auch unser Gebet fruchtbar werden, auch wenn es noch so trocken ist. Und das wären zwei Elemente aus dem großen Komplex des Lebens und Zeugnis der kleinen Therese, was noch viel weiter auch auszulegen wäre.
Vielen Dank, Pater Schneider, für diese Zusammenfassung. Radio Horeb feiert den 25. Geburtstag am 8. Dezember. Mutter Gottes ist die Patronin unseres Radios. Was wünschen Sie Radio Horeb zum 25. Geburtstag?
Ja, das kann ich sehr schnell sagen, weitermachen. Also nicht müde werden, weitermachen. Denn ich würde sagen, was ich eben auch dann kurz angesprochen habe mit der Katechese und der Glaubensverkündigung, da hat Radio Horeb wirklich einen einzigartigen Dienst in Deutschland. Und es wäre schön, wenn Sie nicht müde werden und es weiter tun, denn immer, wenn ich so auch durch Deutschland fahre oder, und ich bin doch recht viel unterwegs, sagen die Leute dann, oh, ich kenne Sie von Radio Horeb. Also so wenige Leute scheinen das nicht zu hören.